Ja, auch von mir noch einen schönen guten Morgen. Schön, dass ihr hier seid, dass ich hier sein kann wieder mal und ja, dass ich die Predigt halten kann. Zu Beginn, ich möchte einsteigen. Ich weiß nicht, wer sich für Kunst interessiert. Kunst ist ja immer so eine Sache, was sehr geteilte Meinungen hervorbringt. Ist das Kunst oder nicht Kunst? Kann man da von Kunst reden oder nicht? Und auch, wie im nächsten, ein ganz bekannter Satz, ist das Kunst oder kann das weg? Also bei manchen denkt man, jawohl, das kann auf jeden Fall weg. Die anderen denken, nein, auf gar keinen Fall. Das ist ein geniales Kunstwerk und eben nicht alle sehen das immer so. Ich weiß nicht, wer den Künstler, daher kommt auch dieser Spruch, ist das Kunst oder kann das weg? Joseph Beuys, ich habe den, ich werde immer darauf aufmerksam, weil es immer wieder Nachrichten gibt oder wo es ich drüber gelesen habe, weil Personen, die jetzt nicht direkt mit ihm, ich sag mal, in seinem Umfeld waren oder auch gedanklich in seinem Umfeld, weil die so manches, was er geschaffen hat, nicht so wirklich als Kunst gesehen haben. Immer wieder wurden Dinge von ihm weggeputzt oder in Mülleimer geschmissen, weil die Leute gedacht haben, das ist keine Kunst, sondern das kann weg. Da gibt es zum Beispiel eine dieser Boys, der hat so eine Skulptur, nennt so die Fettecke, da hat er 5 Kilogramm Butter in seinem Atelier so einfach ins Eck am Boden geschmiert. Eben kann man sich fragen, ist das jetzt Kunst oder nicht? Oder Lebensmittelverschwendung. Auf jeden Fall der Hausmeister von diesem Atelier, der hat es auch nicht so ganz als Kunst gesehen, sondern hat diese 5 Kilogramm Butter, hat er schön weggeputzt, fein säuberlich in die Mülltonne geschmissen. Das war schon nach seinem Tod, also von diesem Joseph Beuys. Und natürlich die sich ausgekannt haben, für die war das eine Katastrophe, weil das natürlich für sie ein wichtiges, ein relevantes, bedeutungsvolles Kunstwerk war. Eben für diesen Hausmeister, da war es nicht bedeutungsvoll, alles andere als relevant. Er hat gedacht, das kann weg, deswegen ist in der Mülltonne gelandet. Und ich fand es so spannend immer wieder, oder wenn ich so davon lese, von Dingen, von Kunstwerken, die, und es gibt immer wieder diese Geschichten, die dann einfach entsorgt werden oder eben als nicht relevant, als nicht bedeutungsvoll gesehen werden, ja, und die dann verbrannt werden oder in der Mülltonne landen. Und finde ich immer spannend, davon zu lesen. Aber wenn wir uns mit, heute geht es nicht nur um Kunst, sondern es geht um unser Leben, wenn wir uns mit unserem Leben beschäftigen, ist, denke ich, auch eine wichtige Frage auch, ja, was ist wirklich relevant? Was hat Bedeutung? Oder was kann auch weg? Aber was hat Gewicht im Leben? Was hat positive Auswirkungen? Und was erfüllt mein Leben auch? Ja, was ist relevant? Ich denke, also wenn ich von mir ausgehe, man beschäftigt sich viel mit Dingen, die vielleicht jetzt gar nicht so relevant sind, was man liest, was man anguckt, mit was man seine Zeit verbringt. Und ich glaube, wenn es in der Bibel auch darum geht, wenn Gott uns herausfordert, uns zu hinterfragen, was ist wirklich relevant in deinem Leben, was hat Gewicht, was hat Bedeutung, da geht es nicht in erster Linie nur darum, ob man jetzt mal 5 Minuten mit irgendwelchen, sagen wir, Katzenvideos oder sonst was verschwendet, was man manchmal anguckt, sondern ganz allgemein, ganz grundlegend aufs ganze Leben betrachtet, was ist da relevant, was hat Gewicht und was ist wirklich von Bedeutung. Und da ist, denke ich, ein gutes Bild. Ich will es mal vergleichen. Also alle Ähnlichkeiten mit dem Kleiderbügel, sieht nur so aus. Nee, ich habe keine Balkenwaage, deswegen habe ich so einen Kleiderbügel genommen. Aber ich möchte es vergleichen, eben wie mit so einer Balkenwaage. Ich glaube, wir haben ein Bild auf der nächsten Folie. Die Frage ist eben, ja, was lege ich meinem Leben in die Waagschale? Und dieses Wort, also wenn es darum geht, was ist relevant im Leben, dieses Wort Relevanz, das kommt eigentlich so von dieser Balkenwaage. Wenn man guckt, was lege ich in die Waage, ich möchte es mal vergleichen zum Stein, wenn es klappt. Also man sieht, was ich hier reinlege, wenn ich da was reinlege, was Gewicht hat, dann zieht es hier nach oben. Und von daher kommt auch dieses Wort Relevanz, hochheben. Quasi, was ich auf der einen Seite reinlege, zieht mich höher oder ist eben relevant, weil es mich hochhebt. Ich hänge es mal hier so dahin. Eben die Frage ist, was ist relevant, was gibt meinem Leben Gewicht? Und so wie wir es vorhin in diesem Lied gesungen haben, was heißt, dass du mich einstimmen lässt in deinem Jubel, o Herr, deine Engel und himmlischen Heere. Das erhebt meine Seele zu dir, o mein Gott, großer König, Lob sei dir und Ehre. Und eben darum geht es im Leben nicht, ja, was ist irrelevant, sondern was hat so ein Gewicht in meinem Leben, dass es meine Seele, mein Herz, mein Leben nicht nach unten zieht, sondern nach oben. Was lege ich in die Waagschale in meinem Leben, damit meine Seele ja zu Gott hochgehoben wird und letztendlich, dass ja mein Leben Erfüllung findet, Frieden findet, so wie wir es auch gesungen haben. Und ich glaube, genauso im Gegensatz dazu sind es vielleicht oft die Dinge, die ich für relevant betrachte, die ich als wichtig erachte, die mein Leben, meine Seele, mein Herz nicht hochheben zu Gott, sondern eher runterziehen. Da können wir vieles aufzählen, wenn man seinem Leben den Wert oder das Gewicht gibt, eben möglichst viel die klassischen Dinge, Geld zu haben oder Erfolg oder ja, materiellen Besitz und so weiter, wo ich dann merke, es hat zwar Gewicht, aber es zieht meine Seele je nachdem nicht nach oben, sondern eher nach unten. Und ich finde es spannend, eben wenn wir in die Bibel schauen, beim Paulus, wie er das betrachtet, wie er sein Leben betrachtet, was er alles in die Waagschale gelegt hat, bevor er Jesus getroffen hat, begegnet ist, was er gedacht hat, das hat Gewicht in meinem Leben, das hat Relevanz, das füllt mein Leben aus, das muss in die Waagschale rein. Auch eben, dass er vor Gott besser dasteht. Das war ja seine Herkunft, sein Eifer auch für Gott, was ja eigentlich grundsätzlich was Gutes ist, aber wie man bei Paulus auch sieht, was ganz in die andere Richtung gehen kann. Ja, sein Eifer auch, die Christen, die Gemeinde Gottes zu verfolgen, um vor Gott besser dazustehen. Und dann aber auf einmal, er möchte vor Gott besser dastehen, auf einmal steht Jesus vor ihm auf dem Weg nach Damaskus, als er die Christen verfolgen will. Und sein ganzes, ich sag mal, Kartenhaus, das er so aufgebaut hat, es fällt in sich zusammen. Und dann schreibt er in Philipper 3, die Verse 7 bis 8, das ist auch hier vorne mit, bekannte Verse, Philipper 3, wo er auf sein Leben blickt und dann, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll, oder Luther schreibt es so deftig, als Dreck, denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Also alles, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, was relevant war in meinem Leben, was Gewicht hatte, was wichtig war, dem hat er den Rücken gekehrt und in seinen Augen war es nichts anderes, ja, als Dreck, als Müll. Und das, was relevant ist, was er gemerkt hat, es ist Jesus Christus selber. Die Beziehung zu Jesus Christus, ihm nachzufolgen und eben nicht den falschen Dingen nachzujagen. Das heißt ja in Psalm 42, das ist für mich auch ein schönes Bild, Psalm 42, Vers 2, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, ja, so schreit meine Seele zu dir, schreibt der Psalmbeter, dieses Lechzen, so der ganze Körper, die ganze Seele, sie lechzt danach, nach Gott. Und der ständig, der Paulus, der hat auch gelechzt nach den Dingen, aber es waren auch, ja, die falsche Richtung und eben sich, ja, ich sag mal, durch Selbstgerechtigkeit vor Gott besser darzustellen, wenn man es zusammenfassen will. Und ja, danach hat seine Seele gelächzt. Dem ist er nachgejagt. Und ich habe ein weiteres Bild. Ich weiß nicht, wer das kennt. Bestimmt schon viele dran vorbeigefahren. Der Hirschsprung im Höllental. Meine Eltern, oder ich komme ja aus der Nähe von Freiburg, und je nachdem, wie ich von hier aus runterfahre, fahre ich oft an diesem Hirschsprung vorbei. Und ich gucke dann immer hoch, ob er noch da steht. Und ich finde es irgendwie immer schön, da durchzufahren. Das hat sowas was Interessantes. Und bestimmt kennen auch viele so die Sage dahinter, warum dieser Hirsch da steht. Eben das, ein Ritter von der Burg Falkenstein, der war auf der Jagd und hat diesen prächtigen Hirsch gesehen. Und dieser Hirsch, ja, er hat gemerkt, da ist ihm jemand auf den Fersen und er wollte sich einfach nicht kampflos geschlagen geben, sondern das Leben hatte Bedeutung für ihn, Relevanz. Und eben, der rennt und getrieben von dieser Todesangst, der rennt dieser Hirsch und er kommt auf diese Höllentalschlucht zu und er hat keine andere Wahl, als zu springen. Und er springt, damals war es vielleicht noch, wenn es wirklich gegeben hat, ein bisschen schmaler wie jetzt, aber auf jeden Fall, er schafft es, über dieses Höllental, über diese Schlucht drüber zu springen und ist seinem Verfolger entkommen. Und dieser Hirsch, der sagt, der Jäger, der Ritter, der Sage nach, er war so besessen von diesem Hirsch, ihn zu ergreifen, ihn zu fangen, dass er hinterhergesprungen ist, aber ja, ein Mensch, vielleicht in der Rüstung noch, hat nicht so diese Sprungkraft wie ein Hirsch und er springt da hinterher und letztendlich ist er in den Tod gesprungen, weil er es nicht geschafft hat, auf die andere Seite zu kommen. Aber so getrieben von dieser Jagd, von diesem Ziel, diesen Hirsch zu fangen, für mich so ein Bild eben dieser Paulus, wie er getrieben war, wie er ja, den Christen nachgejagt ist, letztendlich nachgejagt, seinem Leben diesen Sinn, diese Relevanz zu geben. Und solange es nach Plan lief, hat alles, denke ich, gut funktioniert, auch bei Paulus. Aber irgendwann hat er gemerkt, eben ja, ich jag dem falschen Hirsch hinterher, ich jag den falschen Dingen hinterher, ich lege das falsche Gewicht in meinem Leben. Dinge, die ihm keinen Halt gegeben haben. Und Gott sei Dank hat Gott sich ihm, ist ihm begegnet und er hat rechtzeitig es geschafft, umzukehren. Er hat die Kurve gekriegt, ist umgekehrt und hat dann eben kapiert, ja, was ist von Bedeutung im Leben. Und ich glaube auch so bei uns, in unserem Leben, da gibt es eben Momente, wo so manche Sicherheiten, auf die wir unser Leben aufbauen, wo man merkt, sie halten nicht, sie tragen nicht, sie brechen vielleicht weg. Und wo wir merken, ja, vieles, was wir für wichtig gehalten haben, es trägt nicht und es trägt letztendlich nicht, auch wenn es stürmisch wird im Leben. Was ist wirklich relevant? Was hat Bedeutung? Was hat Gewicht? Und ich glaube, das zeigt sich eben nicht im ruhigen Hafen, wenn alles nach Plan läuft, sondern genau dann, wenn der Sturm aufzieht, wenn es stürmisch wird und wenn so, ja, mein Lebensschiff anfängt zu wanken, sage ich mal. Und das hat der Paulus ganz praktisch dann erlebt. Ich springe ein bisschen weiter, eben dieses seine Selbstreflexion, sein Blick auf sein eigenes Leben, wie er das beurteilt hat. Und dann, wo man merkt, in seinem Leben, weil er Jesus nachfolgt, da kommt er zwar in Stürme, aber er merkt auch, was trägt. In Apostelgeschichte 27, da lesen wir, wie der Paulus mit dem Schiff unterwegs ist und dann ja kräftig ins Wanken kommt. Ich möchte es ein bisschen zusammenfassen, es wird zu lange dauern, das Ganze zu lesen oder bis ins Detail anzugucken. Aber eben Paulus, er war gefangen, als Gefangener war auf dem Weg nach Rom und eine Reise, die eigentlich ja nur Routine war, jetzt kein großes Abenteuer, schon oft gefahren die Schiffe. Und trotzdem, diese Reise, sie wird zum Albtraum. Der Wind dreht sich, der Sturm wächst, die Kontrolle geht immer mehr verloren. Ja, vor allem auch für die, die das Schiff führen, die Besatzung von dem Schiff, der Kapitän, der Steuermann, die Matrosen und so weiter. Ja, und die Mannschaft, sie kämpft und sie werfen alles rein und sie werfen auch fast alles über Bord, damit dieses Schiff nicht auseinanderbricht, damit dieses Schiff in einem sicheren Hafen ankommt. Und sie fangen an, dieses Schiff zusammenzubinden mit dicken Seilen und so weiter. Und sie tun alles, was sie können, aus menschlicher Sicht, mit ihrer eigenen Kraft. Sie tun, was sie können, mit all ihrer Erfahrung. Und trotzdem schreibt Lukas dann nüchtern, wir wurden vom Wind dahingetrieben. Also sie haben keine Kontrolle mehr selber, dieses Schiff zu lenken. Und da geht es mehr eben als nur um ja, ein meteorologischer Sachverhalt, dass halt der Wind aufkam oder so, sondern da geht es eben um das Leben. Und ich glaube genauso bei uns, dass uns manchmal Dinge treiben, sag ich mal, die stärker sind als wir, Winde, die stärker sind als wir. Und auch wenn wir jetzt wie Paulus die wenigste Zeit in unserem Leben hoffentlich auf irgendeinem Gefangenschiff nach Rom unterwegs sind, ich glaube, da können wir von diesem Text ganz viel für unseren Alltag mitnehmen. Ich möchte viele so als, oder die Dinge so ein bisschen als, ja, Vergleich oder als Beispiel nehmen für unser Leben, was für unser Leben, ich sag mal, alltagsrelevant ist, was Bedeutung hat im Alltag. Das eine, sehen wir gleich auf dem nächsten Text, einige Verse, es ist, die Segel einzuholen. Was diese Mannschaft macht im Sturm, ich lese uns einige Verse ab Vers 14, Apostelgeschichte 27, Vers 14, Aber nicht lange danach fegte ein Wirbelwind von der Insel daher, Euroklydon genannt. Und da das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir es preis und ließen uns treiben. Als wir aber an einer kleinen Insel, Clauda genannt, vorbeifuhren, konnten wir kaum das Beiboot meistern. Den Text haben wir da. Ja. Als sie es herausgezogen hatten, trafen sie Schutzmaßnahmen, indem sie das Schiff untergürteten. Und weil sie fürchteten, in die Sörte verschlagen zu werden, zogen sie die Segel ein und ließen sich so treiben. Die Sörte, ganz kurz, so eine Bucht an der Nordküste Afrikas mit vielen untiefen Sandbänken und so weiter, was sehr gefährlich war als Schiff. Und da haben sie Angst, reinzukommen. Was machen sie eben, dass der Wind nicht so stark sie forttreibt? Sie ziehen die Segel ein. Und das ist für mich so ein Beispiel, übertragen aufs Leben. Wenn man von Weitem guckt, ich denke, die Segel, die sind das, was man zuerst von Weitem sieht, was man von dem Schiff sieht, was vielleicht auch Eindruck macht, was nach außen gut sichtbar ist. Und auch da, ja, was hänge ich raus, was ist sichtbar? Bei Paulus, da war es eben, was er vorne angestellt hat, seine Tatenlosigkeit, seine Herkunft, sein Eifer für Gott. Und dann aber im Sturm, wo er gemerkt hat, als ihn der Sturm, sagen wir, getroffen hat, als Jesus ihn getroffen hat und jetzt auch da auf dem Boot, da gab es Zeiten, wo man eben seine eigenen Segel, seine großen Segel vielleicht, wo man sie einholen muss und das alles, worauf man vielleicht im Leben stolz sein kann, was man so vorne anstellt, auf einmal plötzlich irrelevant wird, keine Bedeutung mehr hat. Sei es eben die eigene Kraft, die man hat, das Wissen, das man hat, die Fähigkeiten, die man hat und so weiter. Und dann kommen wir in Situationen, wo es auf einmal nicht mehr so viel zählt. Ich habe das selber immer wieder erlebt auch, oder ich erinnere mich noch dran, als wir so frisch in Japan waren. Wir waren ja einige Jahre in Japan, für die es nicht wissen. Und am Anfang denkt man natürlich so als Missionar, jawohl, jetzt kommt so, also überspitzt gesagt, die große Erweckung nach Japan und jetzt kommen die Sommers und wird alles gut oder so. Und dann merkt man recht schnell, oha, man kommt an seine Grenzen von der Sprache, von der Kultur. Ja, es wird auf einmal stürmisch und alles, was man vielleicht so gedacht hat, wo seine Fähigkeiten auch liegen, es hält nicht, es trägt nicht, sondern es sind andere Dinge. Nicht die eigenen Fähigkeiten, sondern ja, was Gott machen kann. Und die Frage eben, wo treibe ich hin, wenn ich selbst nicht mehr in der Hand habe, wenn ich selbst meine Segel einziehen muss, mich treiben lassen muss und was bringt mich ans Ziel, was hält mich dann? Und ich finde es auch schön, dass wir nicht ins Ungewisse treiben, sondern dass Gott uns ganz genau kennt und auch weiß, wohin er uns treiben lassen muss. Und ja, ein kleines Beispiel, mit dem ich es noch vergleichen will, was ich letzte Woche erlebt habe, wo ich gemerkt habe, ja, manchmal man hat seine Pläne, man setzt seine Segel und in die Richtung möchte ich, auch ganz im Kleinen. Wir haben donnerstags in Truchtelfingen über Jungschar und ich, ja, man weiß so, welche Kinder normalerweise kommen, man weiß, was man für ein Programm hat. Am Donnerstag war ich auch alleine in die Jungschar, deswegen war ich erst froh, dass jetzt nicht so die Masse an Kindern da waren, weil das manchmal ziemlich chaotisch wird. Und dann habe ich aber gemerkt, dass auf dem Spielplatz ums Gemeindehaus, da waren einfach ganz viele Kinder und Familien, muslimische Familien mit ihren Kindern da, aber ich gemerkt habe, ja, ich habe meinen Plan eigentlich, aber ich kann nicht einfach so weitermachen, wenn Gott mich dahin treibt, dass er einem so viele Kinder schickt. Man betet für neue Kinder und dann sind da auf einmal so viele auf dem Rasen drumherum und dann haben wir kurzerhand die Jungschar ein bisschen mehr nach draußen verlegt und ja, die Kinder versucht mit einzubeziehen und da war ein so kleines Mädel, die war ich noch viel zu jung, 4 oder 5 Jahre alt für die Jungschar und sie hat mich nicht gekannt, aber die kam einfach her und wollte einfach, dass sie sie auf den Arm nehmen. Und das war für mich so, ja, dann steht man da mit dem Kind auf dem Arm, das freut sich irgendwie, kennt einem gar nicht. Die Jungschar war total chaotisch, also ich habe selten, glaube ich, so eine chaotische Jungschar erlebt, weil viele Dinge da nicht geklappt haben, was man geplant hat, man konnte es nicht umsetzen. Und trotzdem habe ich gemerkt, ja, das war jetzt relevant, das war wichtig, auch wenn vielleicht die Kinder, die immer da sind, sich ein bisschen beschweren, warum man jetzt das und das nicht macht oder so. Aber wo ich gemerkt habe, ja, wo treibt Gott mich hin auch? Wo setzt er die Segel, bringt mich auf den Kurs, um für die Menschen auch ja, relevant zu sein, dass es Gewicht hat. Ja, manchmal die eigene Segel einziehen und sich treiben lassen, auch von Gott dahin, wo er ihn haben will. Das Nächste, was wir lernen können oder was ich mitgenommen habe aus diesem Text auch, wenn man weiterliest ab Vers 18, was die Mannschaft gemacht hat, die ganzen Leute auf dem Schiff, sie haben Ballast abgeworfen. Ballast abwerfen. Und ich lese uns noch einige Verse ab Vers 18. Da wir aber von dem Sturm heftig umhergetrieben wurden, warfen sie am folgenden Tag einen Teil der Ladung über Bord. Und am dritten Tag warfen wir mit eigener Hand das Schiffsgerät hinaus. Da aber während mehrerer Tage weder Sonne noch Sterne sichtbar waren und ein heftiger Sturm anhielt, schwand endlich alle Hoffnung, dass wir gerettet werden können. Ja, was macht man eben, um noch ein bisschen manövrierfähig zu sein? Die Mannschaft hat sich wirklich auf das Wesentliche konzentriert. Nicht, was ist Kunst und kann weg, sondern was ist schwer und muss weg, damit wir nicht zerbrechen in dem Schiff. Sie haben Ballast über Bord geworfen. Und ich glaube, es ist auch für uns gut, wenn wir manche Ballast in unserem Leben auch ja, über Bord werfen. Vielleicht äußerer Ballast, dass wir unser Leben, ich sage mal ganz praktisch äußerlich irgendwie auf die Reihe kriegen, sage ich mal, dass man Dinge neu regeln muss, sich fokussieren muss auf das, was ist relevant, finanziell oder mit Termin und so weiter. Was ist wirklich nötig, was nicht. Wer schon mal umgezogen ist, der weiß, es ist zwar anstrengend, aber es ist immer eine gute Möglichkeit, die Dinge auszusortieren, die man nicht mehr braucht und dann befreit auch weiterzugehen. Was muss ich an äußeren Ballast abwerfen, aber auch an inneren Ballast? Was liegt mir schwer auf der Seele, was ich vielleicht mich erleichtern muss oder mit jemand reden muss, um das abzuladen oder Dinge in Ordnung bringen muss und so weiter? Was ist auch meine Verantwortung im Sturm, wenn mein Sturm kommt? Ich denke, man fokussiert sich aufs Wesentliche, wie es die Mannschaft getan hat. Was ist wirklich mein Fokus? Was ist das, was Gott von mir will, dass ich tue? Was ist meine Verantwortung und wo kann ich auch Verantwortung abgeben? Wo muss ich Dinge am Kreuz abgeben? Schuld, wo brauche ich Vergebung? Was muss ich Jesus bringen? Und auch sich nicht mit Dingen zu belasten, die mich eben von dem Ziel wegbringen, was wirklich relevant ist in meinem Leben, was Gott von mir will. Und dazu auch nochmal ein Beispiel, wie ich das erlebt habe, wo man sich viel mit Dingen beschäftigt, vielleicht auch mit den falschen, auf dem nächsten Bild. Man sieht es ein bisschen schlecht auf dieser Garage oben drauf. Da sitzt Julian. Der Julian habe ich in Liebenzell, als ich da studiert habe, kennengelernt. Und ich habe das wirklich als ein Geschenk gesehen. Der Julian war jemand, der sein Leben die falschen Gewichtung gesetzt hat, falsche Prioritäten gesetzt hat aus meiner Sicht, der auch sehr umhergetrieben wurde von vielen Dingen, so möchte ich es mal nennen. Und ich habe den getroffen und so ein Kontakt nach außen in dem Zelt, ich sage mal in diesem frommen Ort, wenn man so will. Und wir haben uns ab und zu getroffen, ich habe uns, zum TNT eingeladen, er war mal kurz da und so weiter. Und der Julian, der hat auch ein Hobby gehabt, der hat viel Graffiti gemacht, illegal und so weiter. Und was ich gemerkt habe, ich habe, wie gesagt, ihn getroffen, aber ich habe oft auch gedacht, eigentlich sollte ich mich wieder mal mit dem Julian treffen. Aber ich muss nach meinen Noten gucken, ich muss nach meiner Ausarbeitung gucken, ich muss gucken, dass ich mein Studium gut rumkriege und so. Und kam vieles immer wieder dazwischen und habe irgendwann gemerkt, ich habe da eigentlich die falsche Gewichtung gesetzt an manchen Punkten. Und ich habe dann, als wir in Japan waren, schon ein paar Jahre, da habe ich irgendwann mitgekriegt, dass dieser Julian, dass er leider verstorben ist. Er war in dem Zell im Februar oder so, war er unterwegs von einer Party heim, wahrscheinlich wegen Drogen, zusammengeklappt auf der Straße in dem Zell und er ist wirklich auf der Straße erfroren oder an was auch immer gestorben, weil ich dachte, boah, das hat mich wirklich sehr beschäftigt, das hat mich sehr berührt auch, weil ich gedacht habe, welche Prioritäten, welche Gewichtung setze ich, was ist wirklich relevant, ist relevant, eine Note besser zu haben, rechtzeitig fertig sein mit der Ausarbeitung oder ist relevant, sich um Menschen zu kümmern, die Jesus nicht kennen, die so vieles kaputt ist, dass die nicht merken, was im Sturm wirklich trägt. Ja, das hat mich sehr beschäftigt und auch herausgefordert, eben zu gucken, worauf setze ich das Gewicht in meinem Leben. Und ich möchte weitergehen, was noch wichtig ist im Leben, es ist auch, sage ich mal, das richtige Kraftfutter, das richtige Essen zu sich zu nehmen. Und ein kleines Detail, aber für mich hat es Bedeutung. Ab Vers 33 in diesem Text, Apostelgeschichte 27, ich lese uns einige Verse auch. Als es aber Tag werden wollte, ermahnte Paulus alle, Speise zu sich zu nehmen und sprach, es ist heute der 14. Tag, dass ihr vor ängstlicher Erwartung ohne Nahrung geblieben seid und nichts zu euch genommen habt. Darum ermahne ich euch, Speise zu euch zu nehmen, denn das dient zu eurer Rettung. Denn keinem von euch wird ein Haar vom Haupt fallen. Und nachdem er das gesagt hatte, nahm er Brot, dankte Gott vor allem, brach es und fing an zu essen. Da wurden alle guten Mutes und nahmen ebenfalls Speise zu sich. Wir waren aber auf dem Schiff insgesamt 276 Seelen. Und nachdem sie sich mit Speise gesättigt hatten, erleichterten sie das Schiff, indem sie das Getreide ins Meer warfen. Auch spannend, wie Paulus damit umgeht, eben mitten im Sturm, mitten in dieser Hoffnungslosigkeit, in diesem Umhergeworfensein in den Wellen. Da tut Paulus eigentlich was Unglaubliches. Er dankt Gott, Hermann hat es gesagt, heute schon gedankt, ja, er dankt Gott im Sturm, auch wenn sie schon lange nichts gegessen hatten, der Sturm immer noch tobt. Da bricht das Brot, und das ist ein schönes Bild, und eben erstärkt die Menschen um sich herum. Und ich glaube, hier zeigt sich gerade im Leben des Paulus, was ihn trägt, was relevant ist für ihn, nicht nur in erster Linie die Sicherheit oder so, sondern es ist diese Beziehung zu seinem Herrn, zu Jesus Christus, durch die er andere stärken kann, durch die er Hoffnung geben kann, durch die er Mut machen kann und sich um die Leute kümmern, die Gott ihm anvertraut hat. Es ist eben nicht seine Kraft, nicht seine Erfahrung, nicht seine Kontrolle, sondern ist eben das Vertrauen auf Jesus, auf das wahre Weizenkorn, wie es die Bibel beschreibt, auf Jesus Christus. Auf dem nächsten Bild sehen wir noch einen Vers, wo Jesus selber sagt, Johannes 12, Vers 24, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Jesus, er ist das Weizenkorn, er ist der, der für uns gestorben ist am Kreuz. Und darauf setzt Paulus seine Hoffnung, darauf vertraut er. Das ist für ihn das, was am relevantesten ist in seinem Leben. Und so sind sie auf dem Schiff, stärken sich und trotzdem erwartet man vielleicht, dass der Sturm auf einmal aufhört, wie Jesus ja gemacht hat mit seinen Jüngern. Aber der Sturm wird eigentlich erstmal noch schlimmer. Die Lage wird noch schlimmer, das Schiff, es fährt sich fest und letztendlich zerbricht es. Das Schiff zerbricht und dann heißt es, Vers 44, die einen schwammen, die anderen klammerten sich an Bretter des Schiffes. Und so gelangten alle ans Land. Also die, die schwimmen konnten, haben es aus eigener Kraft geschafft und die, die nicht schwimmen konnten, haben sich an das Holz geklammert. Ein Stück Holz, der letzte Halt. Es war nicht wichtig eben, ja, die ganzen anderen Dinge, sondern jetzt war nur noch relevant, an was klammere ich mich, an was halte ich mich, was schenkt mir letztendlich auch die Rettung. Und ich, mein Großvater, der hat oft oder immer wieder hat er das erzählt und ich fand das immer so spannend und hätte er stundenlang zuhören können, wie er im Zweiten Weltkrieg als Soldat unterwegs war, auf einem Schiff in der Ostsee. Und es gab ja einige, die da torpediert wurden, untergegangen sind. Ich habe bisher noch nicht rausfinden können, auf welchem Schiff das er war. Das bekannteste war die Graf Gustloff, aber das war es wohl nicht. Auf jeden Fall, er war in der Ostsee auf diesem Schiff und auf einmal wurde das Schiff von Torpedos getroffen und er hat sich im Wasser wiedergefunden. Er hat es so eindrücklich beschrieben, immer wie ja, drumherum andere Menschen, Pferde, mitten im Blut ist er da rumgeschwommen. Und auch wenn er schwimmen konnte, aber irgendwann war seine eigene Kraft zu Ende und er ist dann gerettet worden. An welchen Heizungsrohren im anderen Schiff dann so, ich sag mal, wieder aufgewärmt worden, hat 18 Stunden im Stück geschlafen, hat er erzählt. Und obwohl er schwimmen konnte, seine eigene Kraft, sie war sehr schnell am Ende. Er musste darauf vertrauen, dass andere ihn retten. Und da war es egal, eben was er daheim für Felder hat, was er sonst so alles wichtig war in seinem Leben. Allein wichtig war eben dieses zu überleben. Und genauso diese Männer hier in der Geschichte auf dem Schiff, die merken, ich kann mich nur noch eher an ein Stück Holz klammern. Und das ist das Geniale, das wir haben, dieses Vorrecht, das wir haben, dass wir uns, bildlich gesprochen, an dieses Stück Holz klammern dürfen. Dass wir uns ans Kreuz klammern dürfen, an Jesus Christus, der uns hält, der uns trägt, der uns ans Land bringt. Und er uns zeigt, was wirklich Gewicht hat, was relevant ist im Leben. Ja, er rettet uns nicht, weil wir aus eigener Kraft es können, weil wir stark sind, sondern weil er treu ist, weil er alle Macht hat. Wie wir es auch in der Geschichte am Anfang gehört haben, weil Jesus der ist, der mich versteht. Wir brauchen jemanden, der uns versteht, mitten in den Wellen, mitten im Sturm. Und Jesus, er versteht uns und er hält uns und er trägt uns. Ja, Jesus, er hing nicht am Kreuz, am Holz, damit er uns heute hängen lässt, sondern weil er treu ist und uns zeigen will, dass er das ist, auf was wir bauen dürfen, was unserem Leben Halt gibt, wenn alles wankt. Paulus bekennt es im Psalm 73, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und genau das hat der Paulus auch erlebt. Wenn ich nur Jesus habe, dann ist alles andere, ja, sagen wir, irrelevant. Dann ist nur Jesus relevant. Und wenn ich Jesus habe, dann ist mein Leben relevant, dann hat es Gewicht und dann hebt es wie in der Waage. Diese Beziehung zu Gott hebt mich zu Gott empor, zu Jesus empor. Und nicht nur, weil dann der Sturm aufhört und es mir wieder gut geht, sondern weil Christus treu ist, weil er im Sturm bei uns bleibt, weil er uns trägt und weil er relevant ist. Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir für das, was der Paulus erkannt hat, was im Leben welch Gewicht hat, was relevant ist. Und ich danke dir, dass du sein Leben ja verändert hast und auch wenn es in Sturm ging, dass er gewusst hat, was er für einen Halt hat, was Gewicht hat. Und genauso möchte uns begegnen, möchte uns durchtragen, auch durch die Stürme in unserem Leben, uns zeigen, dass du da bist und was wirklich relevant ist. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, unsere Gewichtung im Leben so zu legen, dass es dich ehrt, dass unsere Seele zu dir zieht und nicht weg von dir. Und ich bitte dich, dass du uns jeden Tag zeigst, was das bedeutet für unser Leben, für unseren Alltag. Danke, dass du mitten in unserem Alltag präsent bist und wir auf dich vertrauen können. Amen.